Der Predigttext für den heutigen Tag steht im Lukas 17, die Verse 20 bis 37. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist, denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Ich sage euch, in jeder Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Und sie fingen an und fragten ihn: Herr, wo? Er sprach zu ihnen: Wo das Aas ist, sammeln sich auch die Geier. Liebe Geschwister, werte Gäste, Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Nicht unbedingt ein Tag, den man so gerne verinnerlicht, ne? Es ist ein Tag des Gedenkens, aber auch der eigenen Besinnung. Auch dieses Jahr sind Menschen von uns gegangen. Wir haben vorhin, Frau Pohl und ich, wir haben beide erzählt, sie hat mir von ihrer Schulfreundin erzählt, die auch verstorben ist, und wie einen das bewegt. Und wir alle haben Menschen, die von uns gegangen sind, ob nun dieses Jahr oder schon länger her. Wenn wir mal ein Stück zurückschauen, vielleicht mal alte Bilder ansehen, dann wird es einem erst so richtig bewusst, wie auch eine Gemeinde sich verändert, eine Familie sich verändert. Schon in der kurzen Zeit, in der ich hier in der Gemeinde bin, 2 Jahrzehnte, hat sich einiges geändert. In den letzten 10 Jahren, die ich jetzt im Krankenhaus und im Pflegeheim arbeite, habe ich ganz viele alte Menschen und kranke Menschen kennengelernt. Manche haben mir ihre Geschichte erzählt. Die allermeisten von ihnen sind schon nicht mehr da. Ich habe in ihren Zimmern gestanden, habe mir die Bilder an den Wänden angesehen, die Enkel, die Ehepartner, Kinder, Haustiere, Urlaubsbilder, Bilder von Grundstücken und so weiter. Manche haben so liebgewordene Dinge mitgebracht ins Pflegeheim, Möbelstücke, Porzellan, Andenken an ein Berufsleben, Medaillen, Urkunden, Diplome, eine Uniform im Schrank, manchmal steht noch Herr Doktor oder Herr Professor draußen an der Tür dran. Manche haben mir auch den finanziellen Ertrag ihres Lebens berichtet. Und dann eines Tages, wenn alles vorbei ist, alles wieder raus aus dem Zimmer, Bilder von der Wand, einmal durchmalen. Meistens fliegen die Sachen auf den Sperrmüll und es dauert nicht lange und der Nächste wohnt dort. Was ist dein Leben wert? Oder was gibt einem Leben Wert? Letzte Woche stand ich mit meinem Nachbarn am Gartenzaun. Als wir dorthin gezogen sind, vor gut 20 Jahren ein vor Kraft strotzender Mann, energiegeladen, immer in Action, heute keinen Tag mehr ohne Schmerzen oder Sorgen. Wir haben über Zukunftsaussichten gesprochen. Er meint, mit dem Tod ist dann endlich alles vorbei. Ich bemühe mich seit 2 Jahrzehnten, ihm von Jesus zu erzählen, bisher erfolglos. Es wäre gut, wenn es so wäre, ich wünsche es mir. Gestern Abend war ich bei einem Bekannten und er sagte, es ist ja noch keiner wiedergekommen, der uns das berichtet hätte, was nach dem Tod ist. Es ist doch einer wiedergekommen. Es ist einer aus der Ewigkeit gekommen. Und er hat uns berichtet, wie es ist und hat uns gesagt, was sein wird. Die Frage nach dem Reich Gottes ist eine Sache, die die Menschen schon zu Jesu Zeiten bewegt hat. Der Bibeltext spricht davon. Man könnte meinen, dass die es damals doch viel einfacher hatten als wir heute, ne? Sie hatten ja Jesus direkt vor Augen und so als lebendige Person und die ganzen Wunder, die er gemacht hat. Aber komischerweise hat denen das damals auch nicht geholfen. In unserem Bibeltext wird die Frage nach dem Reich Gottes von den Pharisäern gestellt. Ein besonderes Völkchen. Wir hatten jetzt beim Hauskreis am Donnerstag, bei Philipp hatten wir das auch schon mal behandelt mit den Pharisäern. Sehr fromme Menschen, die ganz viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt haben. Wir haben darüber gesprochen, sie haben die Gewürze abgewogen und wirklich den Zehnten gegeben und sie haben teilweise die Gesetze noch verschärft und haben sich damit zur Schau gestellt. Aber liebten sie Gott wirklich von ganzem Herzen und ihren Nächsten wie sich selbst? Oder kann sich Gott eigentlich glücklich schätzen, dass sie ihn zum Gegenstand ihres Glaubens erkoren haben? Vermutlich haben sie sich selbst am meisten geliebt. Diese Pharisäer fragen Jesus nun, wann das Reich Gottes denn nun kommt. Und sie verbinden mit dieser Frage ganz konkrete Vorstellungen. Sie warten auf einen Führer nach dem Vorbild Davids, der Israel von den Besatzern befreit und sie zu altem Glanz zurückführt. Und sie selbst würden dabei selbstverständlich eine führende Rolle übernehmen, ist doch klar bei ihrem Lebensstil, ne? Jesus antwortet auf diese Frage auf eine für sie unverständliche und schleierhafte Art und Weise. Man kann das Reich Gottes nicht als Ereignis festmachen und auch nicht auf einen Ort festlegen, sondern es ist mitten unter euch. Das ist eine Frage, der wir nachgehen müssen, denn wir haben ja heute dasselbe Problem. Wenn uns Menschen fragen nach Gott, dann können wir ihn ja auch nicht aus der Tasche ziehen und vorzeigen. In unserem Predigtext werden nachher 2 Menschenpaare genannt. 2, die auf einem Bett liegen und 2 Frauen, die auf der Mühle mahlen. Jeweils einer wird angenommen, der andere nicht. Wo ist denn der Unterschied zwischen ihnen? Warum gehört der eine zum Reich Gottes und der andere nicht? Äußerlich werden uns keine Unterschiede genannt. Sie machen dasselbe. Was ist denn also jetzt der Unterschied? Das muss im Innern liegen. Wisst ihr, ich greif mal auf die Methode von Paulus zurück. Ganz oft hat er einfach den Menschen erzählt, was ihm widerfahren ist, was seinen Sinneswandel hervorgerufen hat. Und ich denke, jeder von euch hat, oder die meisten von uns haben so ihre Geschichte, wie sie zum Reich Gottes gekommen sind. Wie man aus dem Reich der Finsternis hinübertritt ins Reich Gottes. Also für mich war es so, mich hat Gottes Wort wirklich wie ein Keulenschlag getroffen. Dass man begreift, dass es wirklich stimmt und wirklich ich gemeint bin. Dann muss man sein gesamtes bisheriges Leben, sein Verständnis der Welt, Selbstwahrnehmung, auch den Blick auf die Mitmenschen, muss man alles über den Haufen werfen und im Licht Gottes neu erfassen. Und das tut auch ein Stück weh. Im Kolosser 1 lese ich uns mal die Verse 12 bis 14. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohns, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Genau das ist der Dreh- und Angelpunkt, die Vergebung der Sünden. Ohne Sündenvergebung kann kein Mensch ins Reich Gottes gelangen. Darum starb Jesus am Kreuz, um die Sünde aller Menschen zu bezahlen. Allerdings muss man es auch persönlich annehmen. Sich selbst als verlorenen Sünder zu erkennen, tut weh und widerspricht auch dem natürlichen Menschen. Die Menschen in unserer Umwelt, also die meisten, halten sich selbst für gut und streben nach Selbstverwirklichung. Wenn man es im Licht der Bibel betrachtet, ist es Selbstüberschätzung und Egoismus. Dann sagt der Herr Jesus etwas, was auf den ersten Blick etwas schwierig wirkt. Er spricht zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihm nicht nach. Die Menschen bis in unsere Zeit heute haben eine ungeheure Sehnsucht nach spirituellen Erlebnissen, nach Wundern, nach übernatürlichen Erfahrungen. Alles Mögliche wird geglaubt. Sind euch bestimmt auch schon Sachen begegnet? Die Bibel warnt sogar vor falschen Christussen. Matthäus 24: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Im 2. Korinther 11 steht: Denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Klingt sehr kompliziert, ne? Ist es aber nicht wirklich. Die Bibel ist und bleibt der Maßstab. Und was dran vorbei will, ist falsch. Und das zentrale Thema bleibt Buße, Umkehr, Vergebung der Sünden, Wiedergeburt und daraus folgend ein Leben in der Nachfolge als Zeuge und auch in Nächstenliebe. An ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Und liebe Geschwister, wir werden die Wiederkunft Jesu nicht versäumen. Dessen bin ich gewiss. Wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Wir werden es nicht verpassen. Es werden ganze Bücher geschrieben, wie es ganz genau ablaufen wird in der letzten Zeit, ne? Das wage ich nicht, so etwas zu sagen. Die Pharisäer wussten es auch ganz genau, wie Jesus zu kommen hat, und haben es nicht erkannt, viele von ihnen. Wir werden es nicht verpassen, ich bin gewiss. Und diese Wiederkunft Jesu ist auch so ein Thema, das recht unterschiedlich behandelt wird. Die meisten Menschen tun so, als hätten sie unbegrenzt Zeit. Gerade der heutige Tag, der Ewigkeitssonntag, ist ein Tag, an dem man ernsthaft mal darüber nachdenken darf, sollte, ob ich bereit bin für die Ewigkeit. Was wäre, wenn Jesus wirklich bald wiederkommt? Und nicht nur die Wiederkunft Jesu ist ja ein Thema, es gibt ja auch vielleicht ein individuelles Ende. Hartmuts Bruder ist gerade unerwartet verstorben, mitten aus dem Leben gerissen. Weiß einer von uns, wie viele Tage er noch hat? Keiner. Bin ja jetzt ein bisschen krank gewesen und der Doktor hat mir auch ein bisschen Angst gemacht und sagt, wenn man das nicht behandelt, dann kann das auch das Herz angreifen, und dann überlegt man mal so, ja, so ein bisschen dick bist ja auch und das Herz hat auch schon mal geklappert. Und also man überlegt tatsächlich mal, was wäre, wenn es jetzt wirklich soweit wäre. Ich bin froh, dass ich hier noch stehen darf, aber nur so, dass man gedanklich einmal sich darauf einstellt, wäre ich bereit zu gehen. Ich habe darüber nachgedacht, wie das mit Dietland und den Kindern so sein wird, aber ich für mich muss sagen, wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Unser Predigtext spricht davon, dass die meisten Menschen von der Wiederkunft Jesu einfach überrascht werden. Es wird sein wie in den Tagen Noahs oder Lots. Ich denke, ihr kennt alle die Berichte darüber, Diese Zeiten waren durch besondere Gottlosigkeit und Bosheit gekennzeichnet. Die Menschen waren beschäftigt mit dem Vermehren ihres Besitzes, ihrer Selbstsucht. Ja. Neulich erzählte mir eine Kollegin im Krankenhaus von psychischen Problemen, mit denen sie beim Psychologen gewesen ist. Und dieser hat ihr dann geraten, mehr an sich selbst zu denken und öfter mal Nein zu sagen. Das ist genau das Gegenteil davon, was Gottes Wort uns sagt. Einer trage des anderen Last. Wenn wir uns nach dem Rat des Psychologen richten würden, dann laufen nur noch Egoisten nebeneinander her und es wird noch fürchterlicher. Wer mit menschlichen Mitteln versucht, sein Leben festzuhalten, wird es am Ende verlieren, zwangsläufig. Wer sein Leben hier und jetzt Gott anvertraut und seine Hoffnung auf ihn setzt, der wird es gewinnen. Man kann schon hier und jetzt im Reich Gottes leben. Es ist mitten unter uns. Und so ist es auch zu erklären, dass Menschen bei gleicher äußerer Tätigkeit unterschieden werden durch Gott. Es kommt nicht auf die verrichtete Tätigkeit an, sondern auf mein Verhältnis zu Jesus, ob meine Sünden vergeben sind oder nicht. Den letzten Vers des Predigttextes habe ich nicht sofort verstanden. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Klingt sehr nebulös so, ne? Ich habe nachgelesen und das war auch wirklich einleuchtend. Aas steht für Tod und damit für Sünde. Und die Geier sind ein Symbol für Gericht. Also überall, wo Sünde ist, wird auch Gericht gehalten. Überall. Es gibt keinen Ort, an dem man sich davor verstecken könnte. Ist das jetzt blöde Angstmacherei oder ist es eine Warnung Gottes an uns und gleichzeitig eine Einladung? Was hat es Gott gekostet? Er hat seinen Sohn sterben lassen. Das ist kein Spielspaß. Das hat er nicht einfach aus Jux und Dollerei getan. Und ich hatte jetzt noch, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, einen Gedanken. Die Menschen versuchen durch ihre Gedanken, sich einen Gott zu formen, der ihnen angenehm ist. Haben unsere Gedanken die Macht, Gott zu verändern? Ich denke, die Antwort wissen wir, nein, haben sie nicht. Wir können Gott nur erkennen in dem, was er selbst uns offenbart. Und das ist sein Wort. Und wie wir darüber denken, spielt am Ende keine Rolle. Entweder wir nehmen es an oder wir nehmen es nicht an. Und Gott schenkt immer noch Gnadenzeit und er sagt jedem von uns vorher genau Bescheid, was sein wird. Und er lädt uns ein und er macht es für uns annehmbar durch Liebe. Harte Worte werden durch Liebe annehmbar. Und trotzdem bleiben sie wahr. Amen.